Herr Giordano, Sie sind am 20. März 1923 in Hamburg geboren, waren also am Kriegsende 22 Jahre alt. Im Gegensatz zu anderen Deutschen erlebten Sie die Befreiung im Versteck. Warum waren Sie untergetaucht?
Wir waren am 14. Februar 1945 untergetaucht, nach langen Vorbereitungen, weil ich wusste, dass die geheime Staatspolizei trotz des drohenden und sichtbaren Kriegsendes natürlich noch nach Juden griff und Jüdinnen, die dem Holocaust nicht zugeführt waren. Und so war es auch dann. Am 14. Februar 1945 ging noch ein Transport nach Theresienstadt ab. Die Russen standen schon vor Dresden, das muss man sich überlegen. Meine Mutter sollte dabei sein, war aber nicht dabei, weil wir in die Illegalität gegangen sind, in ein danteskes Versteck im ausgebombten Norden von Hamburg bei einer ehemaligen Nachbarin in dem Haus, in dem wir bis zur Ausbombung im Juli 1943 19 Jahre gewohnt hatten und die das auf sich nahm. Die genau wusste, wenn wir entdeckt werden würden, wäre unser Leben natürlich verwirrt gewesen, aber auch das ihre. Solche Deutschen gab es auch. Wir sind monatelang in dem Versteck gewesen. Die letzten 14 Tage ohne Lebensmittelzufuhr, wenn die 8. britische Armee des Feldmarschalls Montgomery, der Hamburg am 3. 4. Mai 1945 befreit hat, wenn es etwas später gekommen wäre, hätten wir den Zweiten Weltkrieg und das Dritte Reich, das Hitler-System, nicht überlebt.
Hatten Sie denn im Versteck noch Kontakt zu Freunden, zu Bekannten oder waren Sie ganz untergetaucht?
Wir waren vollständig untergetaucht, aber selbstverständlich, der Mensch muss essen. Und das hatte ich vorher alles organisiert. Ich habe mich alle 14 Tage nachts herausgestohlen. Alles, was ich Ihnen jetzt sage hier, steht in meiner Hamburger Familien- und verfolgten Saga Die Bertinis. Das ist kein Tatsachenroman, kein Tatsachenbericht, sondern ein Roman, aber es hält sich an biografische Wahrheiten. Und eine dieser Wahrheiten, eigentlich die schrecklichste, die wir in diesen 12 Jahren erlebt haben, war diese Illegalität, dieses Versteck da oben im Norden Hamburgs, in einem ausgebombten, ausgebrannten Häuserkarree, wo diese Nachbarin sich einen Waschkeller ausgebaut hatte. Und neben diesem Waschkeller war ein Verlies, dass ich dort, als ich sie besuchte, entdeckte und mir sofort der Plan kam, im Falle eines Falles uns dort zu verstecken. Wenn ich dann Test gesagt habe, dann deshalb, weil es mir noch heute schwerfällt, nach also 50 Jahren darüber zu sprechen. Es war Wasser auf dem Boden, Ratten waren da, wir hatten nachher keine Kraft mehr, uns gegen sie zu wehren. Wir alle haben Rattenbisse mitbekommen. Und natürlich die ständige Gefahr, entdeckt zu werden. Unsere Nachbarin arbeitete von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Es gab Nachbarn in diesem Häuserkarree, die natürlich keine Ahnung hatten, dass wir da waren. Wir mussten leise sein. Es durfte kein Wort fallen, jedenfalls solange die unsere Wirtin, unsere Freundin nicht da war. Das ist schwer zu schildern, was da in einem vorging. Mein Bruder und ich hatten in diesen Monaten gelernt, im Dunkeln Schach zu spielen, mit Steckfiguren. Man konnte das nur ertasten: Springer, Läufer, Bauer, Dame, König. Es ist unglaublich, was der Mensch vermag unter solchen Umständen und Zuständen.
Wie haben Sie denn dann gemerkt, dass der nationalsozialistische Spuk vorbei war? Kam da jemand zu Ihnen oder merkte man das, fühlte man das?
Als wir in die Illegalität gingen, war Ostpreußen bereits besetzt. Die Russen waren bis an die Oder gekommen, die Rote Armee war bis an die Oder gekommen, die Amerikaner und Engländer und auch die kleineren Kontingente der Franzosen waren tief in Deutschland. Unser Leben war ein Wettlauf zwischen Entlösung, wie die Nazis die Vernichtung der europäischen Juden ja nannten, ein Wettlauf zwischen Entlösung und Endsieg der Alliierten. Und wir hatten natürlich also Verbindung nach außen dadurch, dass unsere Wirtin Nachrichten hörte. Und wir wussten, die Befreier kamen näher und näher. Nur, ob wir die Befreiung erleben würden, das war bis zur letzten Stunde unklar, unsicher, einfach weil wir so geschwächt waren, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass wir diesen 3., 4. Mai 1945 erlebt haben.
Eine kleine Nachfrage. Sie sagen, Sie waren sehr geschwächt. Sie hatten lange nichts mehr zu essen bekommen. Lag das an der Wirtin? War sie weg?
Nein, es lag nicht an der Wirtin. Es lag daran, dass die Lebensmittelzufuhr bei den Leuten, die uns das gaben, das war von der Geheimstaatspolizei entdeckt worden. Und ich schilder das in dem Bertini. Es fällt mir sehr schwer, hier jetzt den komplexen Vorgang zu schildern. Es war dann eben so, diese lebenswichtige Zufuhr war abgeschnitten. Wir hatten noch ein paar Vorräte gehabt, die etwa andauerten bis etwa 14 Tage vor diesem, also bis zum 20., 21. April. Und dann war es aus. Interessant ist, wenn ich das so sagen kann, dass wir den Hunger nicht im Magen gespürt haben, sondern in den Kniekehlen. Und dass wir so schwach waren, als wir aus dem Keller herauskrochen am 4. Mai 1945, am Morgen jenes Tages, dass wir nicht gehen konnten, sondern wir hörten die Panzer, die rollten auf den Flughafen zu. Und wir krochen aus dem Versteck heraus. Meine Eltern, mein Vater, meine Mutter und meine beiden Brüder waren nie herausgekommen in diesen Monaten. Ich war der Einzige, der das Verlies nachts und immer bei Dunkelheit verlassen hatte, um wiederzukehren mit den notwendigen Lebensmitteln. Bis eben zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging.
Hatten Sie denn die Kraft überhaupt, als Sie am 4. Mai aus Ihrem Versteck kamen, sich zu freuen? Was haben Sie denn empfunden, als dieser ganze Spuk vorbei war?
Es war wie ein Traum. Wir waren wie in Trance. Wir konnten übrigens nicht die Augen weit aufmachen, so wie man die Augen normal aufmacht, sondern wir konnten nur blinzeln, weil man das Tageslicht nicht gewohnt war. Und ich erinnere mich noch, mir war etwas im Keller verborgen geblieben. Mein älterer Bruder Egon ging mit seinem braunen Haar in die Illegalität. Und an dem Morgen, als wir rauskrochen, sah ich, dass die eine Hälfte seines Haares, er war damals 23 Jahre alt, grau geworden war. Und das nahm ich wahr, ich nahm vieles andere wahr, ich nahm wahr, wie die Nachbarn erstaunt waren, wie sie uns dann beglückwünschten, ohne dass wir wussten, was sie getan hätten, wenn sie uns vorher entdeckt hätten. Auf der anderen Seite, natürlich war es ein unvergesslicher Tag für mich. Und wenn ich 150 Jahre alt werden würde, ich würde nie vergessen, was dieser Tag und überhaupt die Befreiung für mich bedeutet. Zumal wir eigentlich geglaubt hatten, ohne je darüber zu sprechen, dass wir die Befreiung nicht erleben würden. Es war wie ein Aberglaube, dass wenn wir darüber sprechen würden, dann wären wir ganz sicher gewesen, dass wir sie nicht erleben würden. So gab es irgendwo eine kleine abergläubische Hoffnung. Wenn wir darüber nicht sprechen, dann würde es möglicherweise vielleicht werden. Es ist dann geworden, im Gegensatz zu Millionen anderen, die den Holocaust nicht überlebt haben.
Gibt es noch Erinnerungen, was man an so einem Tag tun konnte?
Es gibt Erinnerungen. Wir sind zurückgekrochen in den Keller, aber nicht in das Loch, in dem wir so lange gelegen haben. Wir haben da gelegen, nicht gesessen, wir waren zu schwach dafür. Und ich erinnere mich, dass wir uns angeguckt haben. Stundenlang. Und nicht gesprochen haben. Weil wir fürchteten, aus einem Traum zu erwachen. Wir konnten es, und das galt nicht nur für diesen Tag, einfach nicht als wahr akzeptieren. Der Todfeind war besiegt. Die Befreier waren da. Es gab keinen Grund mehr für diese Angst über Jahre hinweg vor dem jederzeit möglichen Gewalttod. Sie konnten ja jederzeit kommen. Nicht, weil wir irgendetwas gemacht hätten gegen den Staat, sondern unser Verbrechen war unsere biologische Existenz. Daran erinnere ich mich noch sehr genau. Wir sind dann ärztlich behandelt worden. Und es ist immer noch so, ich wache morgens auf und habe das all die Zeit über getan, in mehr oder weniger großen Intervallen, und denke, es kann doch nicht wahr sein. Du lebst, du hast das überlebt. Und für mein Ostpreußenbuch war ich im Führerhauptquartier in der Wolfschanze gewesen und habe auf den Trümmern des gesprengten Führerbunkers gestanden und habe gedacht, dieser Hitler, dieser Minotaurus da in diesem Betonlabyrinth, der ist tot seit 50 Jahren und du, Ralph Giordano, stehst hier und hast ihn überlebt. Das wird für mich bis an mein hoffentlich sehr fernes Ende ein großes Wunder bleiben.
Und Ihre ehemaligen potenziellen Peiniger waren jetzt plötzlich freundlich zu Ihnen. Haben Sie denn andere Veränderungen an den Menschen auch gespürt? Waren das plötzlich alles Widerstandskämpfer oder Menschen, die gegen den Nationalsozialismus schon immer eingestellt waren?
Meine schmählichsten Erfahrungen mit meiner deutschen Umwelt liegen eigentlich nach 1945, nicht vor 1945. Da war die Front oder waren die Fronten klar. Es gab Feinde, Todfeinde. Es gab eine große indifferente Masse. Und es gab Freunde, Bundesgenossen, die bereit waren, ihr Leben für die Verfolgten einzusetzen. Wie in unserem Fall. Jetzt plötzlich, danach, gab es eine kollektive Grundhaltung, die so unwahrhaftig war, wie man es sich nur denken kann. Das heißt, die überwältigende Mehrheit der deutschen Nation war angeblich und scheinbar nach 1945, vor 1945 Widerstandskämpfer gewesen. Niemand war Nazi gewesen. Jeder wollte einen Juden versteckt haben. Das heißt, es war ein deutlich sichtbarer und hörbarer Vergeltungsschock da. Das heißt, die Menschen wussten ohne Ausmaß und Detail dessen zu kennen, was der Vernichtungsapparat angerichtet hat, war doch in ihnen ein dumpfes, tiefes, schlechtes Gewissen. Und das versuchten sie auf diese Weise zu kompensieren. Es war schauerlich. Und das ist eine Haltung, die sich leider dann fortgesetzt hat auf andere Weise, mit anderen Vorzeichen. Als der Vergeltungsschock vorbei war, haben diese Leute ganz schnell wieder Morgenluft gewittert und sind mit den vorgegebenen Vorzeichen dann das weiter gewesen, was sie vorher waren. Opportunisten. Ich spreche jetzt nicht von den Deutschen, sondern ich spreche wohl, was die ältere Generation anbetrifft, von einer großen Mehrheit. Und diese Erfahrungen waren nicht gut, um es sehr, sehr vorsichtig auszudrücken.
Wussten Sie denn am Tag Ihrer Befreiung schon, dass Sie in Deutschland bleiben werden?
Nein, das wusste ich nicht. Vor der Befreiung war für uns alle völlig klar, wir würden dieses Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Wir würden seinen blutigen Staub wirklich so schnell, wie es irgendwie ginge, von unseren Füßen schütteln. Wir haben ab 1939 nur von den Deutschen gesprochen. Wir haben uns überhaupt nicht zugehörig gefühlt mehr, weil die Isolierung begann gleich 1933. Am ersten Tag, als wir die Schule besuchten und in Nicht-Arier und Arier geteilt wurden, Nein, das war für uns vollkommen klar, wir würden Deutschland verlassen. Es ist dann nicht so gekommen, und zwar durch Umstände und Zustände, durch Motive, die wir vorher nicht so erahnen konnten. Zum Beispiel, das war ja eine Zeit großer Not, was würde mit den Menschen werden, die uns geholfen haben zu überleben? Konnten wir die jetzt einfach im Stich lassen? Dann, eben nach diesem kurzen Vergeltungsschock, war sehr schnell klar, dass die Ehemaligen, die Anhänger Hitlers, wieder Mut fassten. Und das, was ich die zweite Schuld nenne, also die Verdrängung, Verleugnung der Ersten unter Hitler, dann vor 1945, als zweite Schuld nach 1945, das war ganz offensichtlich, die Täter würden davon kommen. Ich wäre mir wie ein Deserteur vorgekommen, wenn ich das verwirklicht hätte, was vor der Befreiung klar war, nämlich nach Amerika zu gehen. Es ging nicht. Weiter, die deutsche Sprache war meine Muttersprache. Sie war nicht nur meine Muttersprache, sie war auch meine Mutter. Das wunderbare Werkzeug meines Berufes. Ich wollte ja immer schreiben. Ich hätte nie in einer anderen Sprache schreiben können. Mein Intelligenzquotient ist ja nicht gerade unterentwickelt. Aber ich hätte nie in einer anderen Sprache schreiben können. Das alles sind Bindungen gewesen, die deutlich machen, dass sie eigentlich stärker waren als die Schäden, die angerichtet wurden. Das müssen starke Bindungen gewesen sein, denn die Schäden sind unheilbar. Im tiefsten lebte etwas in mir, was ich dann über mein ganzes Leben hin als der eigentliche Kompass erwiesen hat, nämlich meine innere Beziehung zur Welt der Opfer. Das ist der Kompass, nach dem ich mich richte. Sie, mein Verhältnis zu Ihnen, meine Pflichten, die ich übernommen habe, aus Ihrem Tod haben mein Leben bestimmt in jeder Weise, auch was meine politischen Irrtümer anbetrifft. Und das ist letztlich wohl der eigentliche große Magnet, der mich hier in Deutschland gehalten hat und der es mit sich gebracht hat, dann, dass ich mich eben dennoch zugehörig gefühlt habe und fühle, nachdem das wie erloschen gewesen ist. Auch in den ersten 20 Jahren nach der Befreiung habe ich noch lange von den Deutschen gesprochen. Dann habe ich 1987 ein Buch veröffentlicht, Die zweite Schuld oder von der Last, Deutscher zu sein. Das kann ein Autor nur schreiben, wenn er diesen Prozess bis dahin durchgemacht hat, durchlitten und erkämpft hat, nämlich sich trotz allem als zugehörig zu fühlen. Und diese Zugehörigkeit kommt ganz einfach dadurch, dass ich nach einer langen Inkubationszeit nach der Befreiung, so etwa ab Mitte der 60er Jahre, mir klar geworden war, es gibt Millionen von Deutschen, die genauso denken wie ich, oder ich so denke wie sie. Das sind Menschen, auf die du bauen kannst, denen du vertrauen kannst. Ich sage heute, auch wenn das eine aktive Minderheit ist, zu der ich mich zugehörig fühle, so würde ich doch sagen, dass sie unter den Bedingungen der parlamentarischen Demokratie unüberwindbar ist. Und ich sehe keine Alternative für die Demokratische Republik. Also, es ist ein langer, langer Prozess. Es gibt ein Buch von mir, das heißt, ich bin angenagelt an dieses Land, Reden und Schriften über deutsche Vergangenheit und Gegenwart, etwa der letzten 10 Jahre. Und das ist ein wahres Wort, ob ich will oder nicht. Es ist ein heinisches Verhältnis, angenagelt zu sein. Ich würde es nicht als Hassliebe bezeichnen, das wäre verkehrt, sondern von Abstoßung und Anziehung. Und ich bin ein Teil von diesem Land und dieser Geschichte, und es gibt kein Entkommen.
Klar, haben Sie denn damals bei der Befreiung glauben können, dass sich in dieser Bundesrepublik, in diesem demokratischen Staat, wieder einmal Antisemitismus, Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit entwickeln könnte?
Niemals hätte ich geglaubt, dass das, was heute in Deutschland ist, dieser rassistische Flächenbrand, der da über Deutschland gerast und noch nicht ausgetreten ist, 49 Erschlagene aus, Hunderte von Verletzten. Eine ungeheure Passivität des Staates, der die rechten Gewalttäter wie ungezogene Verwandte behandelt, während sein eigentlicher Todfeind die Linken geblieben sind, die Mörder von der RAF, müssen selbstverständlich bekämpft werden, nur sie haben keine Massenbasis. Das ist bei der rechten Gefahr ja ganz anders. Nein, ich habe damals das, was jetzt ist, niemals für möglich gehalten. Ich bin immer bedroht worden als politischer Publizist. Aber das hat sich seit 3 Jahren so verstärkt, auch akustisch, auch über Telefon. Das ist ja in der Öffentlichkeit auch bekannt geworden, weil ich keinen Grund gesehen habe, das hier etwa nicht publik zu machen. Nicht, um mich hier als Opfer oder Verfolgter herauszustellen, sondern um klarzumachen, was in diesem Deutschland der 90er Jahre noch immer oder schon wieder möglich ist. Nein, das, was heute ist, hat kein Überlebender, in Deutschland ist, hat kein Überlebender des Holocaust damals bei der Befreiung voraussehen können. Die Vergangenheit ist nicht aufgearbeitet worden. Weder in der alten Bundesrepublik noch in der ehemaligen DDR. Beide deutschen Teilstaaten haben auf ihre Weise versucht, sich an dem Leichenhimalaya, den die Nazis errichtet und aufgetürmt hatten, vorbeizumogeln. Und wir kriegen die Quittung dafür. Ich kann den jungen Leuten, die uns zuhören, jetzt nur eines raten, wenn es denn etwas ist, ein Problem ist, das für sie gilt. Verdrängt nicht. Verdrängung nützt nichts. Es bedeutet nichts anderes, als dass Vergangenheit ständig als Gegenwart vor sich hergeschoben wird, nicht aufgezehrt wird durch Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, sondern bleibt als unbewältigte Masse bleibt. Und so kommt es dann, dass das, was wir erlebt haben hier in den letzten 3 Jahren seit Hoyerswerda über Solingen und Mölln, dann, dass das etwas ist, was nicht erklärbar ist aus Daten und Ereignissen neueren Datums, sondern der Humus für dieses Unkraut, was da jetzt hochsprießt, das ist das, was ich die zweite Schuld nenne. Also die Verleugnung der ersten unter Hitler dann nach 1945, und zwar nicht bloß rhetorisch oder moralisch, sondern tief instituiert durch das, was ich den großen Frieden mit den Tätern nenne. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen alle davon gekommen. Und das kann letztlich nicht gut gehen.
Wie sollte denn Ihrer Meinung nach das Datum des offiziellen Kriegsendes, der 8. Mai 1945, in der Bundesrepublik gefeiert werden?
Es bedeutet ja auch eine große Ehrlichkeit im negativen Sinne, dass er nicht gefeiert worden ist. Es wäre ja nicht ehrlich, es wäre ja nicht aufrichtig, jedenfalls über lange Jahrzehnte der Nachkriegsgeschichte hin, wenn dieser 8. Mai 1945 dann nun zum Feiertag erklärt worden wäre, wie der 3. Oktober 1990, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da stand natürlich doch die Mehrheit der Nation hinter. Aber die Deutschen von damals und auch lange danach noch, ich denke bis in die 60er, 70er Jahre hinein, haben sich nicht befreit gefühlt. Wie konnten sie? Sie waren Anhänger, tief in ihrer Seele waren sie Anhänger des Nationalsozialismus, oft viel stärker, als sie sich selber bewusst gewesen sind. Hitler hat bei den damaligen Deutschen ins Schwarze getroffen. Er hat ihre heimlichsten, kleinbürger, spießbürgerlichen Träume hat er erfüllt. Sie haben sich unter ihm omnipotent gefühlt, als Herren über riesige Territorien und gewaltige Millionenmassen unterdrückter Völker. Nein, nein, das ist ein schlimmes Kapitel und es wäre, ich wiederhole es, tief unaufrichtig und unehrlich gewesen, wenn der 8. Mai quasi dann eben formal, um ein gewisses Etikett gegenüber dem Ausland zu bewahren, wenn der zum Feiertag erhoben worden wäre. So ist es, ich wiederhole mit negativen Vorzeichen, ehrlicher, dass das nicht geschehen ist. Ich hoffe nur, dass in Deutschland eine Situation kommt, eine politische, historische, moralische Atmosphäre geschaffen wird, die diesen Tag zum Feiertag macht, aber dann organisch gewachsen, mit dem demokratischen Willen der Mehrheit, dem demokratischen Willen neuer Generation, die in jeder Weise de jure de facto historisch moralisch schuldlos sind an dem, was ihre Eltern und Großeltern getan haben, aber die dennoch in der Verantwortung dessen stehen, was damals passiert ist. Man kann aus seiner Geschichte nicht aussteigen, und Ralph Giordano ist der beste Beweis dafür.